Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Einen schönen guten Morgen. Das Sonntagsfrühstück ist ja in vielen Familien heilig. Wir wünschen guten Appetit und haben heute einen passenden Gast, der uns viele spannende Dinge dazu erzählen kann. Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast hat einen Bestseller gelandet mit seinem Ernährungskompass. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Berndt.
Wie sieht das Sonntagsfrühstück bei Ihnen zu Hause aus?
Also der Rest der Familie macht Pfannkuchen, aber die esse ich nicht, weil ich die für so eine Art von Giftmischung halte.
Aha.
Aber ich gucke dann zu und ich berausche mich an dem Duft. Und für mich gibt es eigentlich ganz am Anfang, so um 7, wir stehen relativ früh auf mit 2 kleinen Kindern, nur Kaffee und ein Stückchen dunkle Schokolade.
Warum mögen Sie keine Pfannkuchen? Wieso Giftmischung?
Ja, also das ist ja Weißmehl, das nährstoffarm ist, vitaminarm ist, besteht nur aus einer Zuckerform namens Glucose. Und dann wird ja noch Zucker eigens reingemacht und das ist einfach keine gesunde Mischung.
Aber das klingt jetzt nicht so, als seien Sie ein Genießer, nur ein
Nein, die dunkle Schokolade genieße ich, richtig.
Das ist alles, was Sie am Sonntag zum Frühstück essen?
Also wenn ich so um 7 aufstehe, dann habe ich einfach unmittelbar nach dem Aufstehen noch keinen Hunger. Aber ich brauche meinen Kaffee, den habe ich auch gerne. Der ist übrigens auch lebensverlängernd. Und dann etwas später, so eine Stunde später oder so, fange ich dann meist an zu frühstücken.
Dürfen Ihre Kinder Nutella auf den Pfannkuchen schmieren?
Ja, aber sie haben ja eine großzügige Mama. Die ist nicht so streng wie ich. Ich gucke dann auch mal weg. Ja, das dürfen die schon, ja.
Der Untertitel des Buches von Bas Kast lautet Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Das ist ein sehr großes Versprechen, das wollen wir heute mal überprüfen.
HR1, genau meins.
Bas Kast wurde eines Tages vom Saulus zum Paulus. Heute achtet er auf gesunde Ernährung, aber das war nicht immer so. Er ist einer von uns. Auch Bas Kast hatte mal ein sündiges Leben. Erzählen Sie uns von Ihrer dunklen Vergangenheit. Was haben Sie vor 10 Jahren am liebsten gegessen?
Ja, ich habe einfach gar nicht drauf geachtet. Es ist nicht so, dass ich mich nur von Junkfood ernährt hätte, aber ich habe nicht drauf geachtet und es kam durchaus mal vor, dass ich dann zum Abendessen eine Packung Chips aufgerissen habe und dann mehr oder weniger mit Bier runtergespült habe. Und ich hatte schon auch einen Ruf, also die Kinder meiner Schwester, meine Nichten, die sagten dann wirklich manchmal so fast ein bisschen mit Neid, sag mal, isst du wirklich manchmal Chips zum Abendessen und gibt bei dir wirklich Schokolade zum Frühstück?
Den Onkel will ich auch haben.
Genau. Und ich habe dann nicht ohne einen gewissen Stolz eigentlich, und heute schäme ich mich dafür, gesagt, ja, manchmal klar. Und warum auch nicht? Wenn du keine Symptome hast, wenn du damit durchkommen kannst, warum nicht? Für mich ist das Ganze keine Ersatzreligion oder so, ne?
Sah man Ihnen das an?
Ja, nicht so. Also ich bin immer viel gejoggt und ich dachte deshalb auch, ich bin topfit und kann essen, was ich will. Was sich dann so ab ungefähr so 35 entwickelt hat, war so ein hartnäckiger Schwimmregen, den ich auch mit dem größten Training nicht losgeworden bin. Und der wurde immer dicker eigentlich.
Die Rettungsringe, das haben ja viele Männer in dem Alter, oder?
Ja, ist total typisch und ist natürlich auch eine Form von gefährlichem Fett.
Und was ist dann passiert? Wie wurde der Saulus zum Paulus?
Ja, nun, ich bekam dann vor allem beim Anjoggen so eine Art Herzstolpern, dass ich erstmal für harmlos hielt. Und meine Frau sagte, du joggst viel zu schnell los, du musst langsamer losjoggen. Habe ich versucht, hat nicht viel gebracht. Und dann eines Tages bin ich losgejoggt und hatte vielleicht nach einem Kilometer oder so einen richtigen massiven Stich in der Brust, eine Brustenge, die mich gezwungen hat, geradezu stehen zu bleiben. Und es war wirklich sehr, sehr beängstigend. Das, was Ärzte wohl als Angina pectoris bezeichnen. Mhm. Und ja, das war so für mich der Startschuss, über mich nachzudenken. Erstmal gar nicht über Ernährung. Ich hatte ja nicht sofort meine Ernährung im Verdacht.
Also eine Vorstufe zum Herzinfarkt, schon fast im jungen Alter.
Ja, kann man so sagen. Ja.
Was hat der Arzt gesagt?
Nee, ich bin ein bisschen ein Arztphobiker.
Also wie bitte? Sie hatten Herzschmerzen, sind nicht zum Arzt gegangen?
Ja, das empfehle ich auch wirklich nicht. Ich sage allen anderen immer, gehen Sie bitte zum Arzt, tun Sie das nicht so wie ich. Und notabene, meine Mutter arbeitet bei einem Kardiologen. Es wäre für mich ein einfaches gewesen, einfach mal kurz vorbeizuschauen. Und es ist auch nicht so, dass mir dieser Gedanke nie gekommen ist. Mhm. Aber ich habe eine gewisse Phobie.
Aber Herzprobleme können ja auch andere Ursachen haben als Ernährung.
Natürlich. Und ich hatte überhaupt meine Ernährung nicht im Verdacht. Das kam eigentlich erst, als ich wohnte damals in Holland mit meiner Frau und Familie. Und meine Schwester wohnt auch in Holland, weil ich holländische Wurzeln habe. Ich komme daher, bin da aufgewachsen. Und meine Schwester, die hatte nach 2 Schwangerschaften auch so ein bisschen zugelegt und dann eine Diät gemacht. Und die joggt eigentlich nicht. Und dann sind wir eines Tages joggen gegangen. Sie war topfit, schlank. Und die ist mir davon gejoggt. Und ich dachte, wow.
Das war der Auslöser.
Das war so der Auslöser, wo ich wirklich konkret dachte, jetzt probierst du auch einfach mal so eine Diät aus. Vielleicht wirst du deinen Schwimmring los. Und dann habe ich gemerkt schon, und das war wirklich eine Überraschung, die mich nachhaltig verändert hat, dass ich einfach merkte, nach 2, 3 Wochen, ich fühle mich einfach viel, viel besser.
Einfach nur, weil Sie die Ernährung umgestellt haben?
Ja, also ich habe nichts anderes umgestellt. Also ich meine, natürlich kann es allerlei Ursachen haben letztlich. Das weiß ich natürlich nicht mit 100%iger Sicherheit. Aber das würde mich schon sehr wundern, weil ich habe nichts anderes geändert.
War das letztlich auch der Anlass, warum Sie sich dann so intensiv mit den ganzen Ernährungsstudien auf der Welt beschäftigt haben?
Genau, so kam ich dann rein. Ich habe das erstmal so provisorisch umgestellt, vor allem auf eine stark pflanzenbasierte Kost. Ich dachte, ich knabber mal ein bisschen mehr an Gemüse, Brokkoli und so weiter und esse nicht mehr mein Junkfood. Und dann wollte ich es natürlich genauer wissen und habe im Grunde das getan, was ich eben tue. Ich tue seit 20 Jahren nichts anderes als Wissenschaftsartikel schreiben oder Wissenschaftsbücher. Ich fing einfach an, dann zu recherchieren.
Und was er bei diesen Recherchen alles rausgefunden hat, dazu gleich mehr. Wer hat in seinem Leben noch nie den Vorsatz gehabt, jetzt will ich mal ein paar Kilo abnehmen, das kennen die meisten. Ebenso das Ende vom Lied, erst quält man sich rum, am Anfang funktioniert es vielleicht, aber irgendwann gibt man auf und die Kilos sind genauso schnell wieder drauf, wie man sie weggehungert hat. Bas Kast hat jahrelang alle möglichen und unmöglichen Studien zum Thema Ernährung gelesen und natürlich kommt da immer auch die Frage nach der Gewichtskontrolle. Früher war das alles ganz einfach, da sagte man FDH, frisst die Hälfte, Punkt.
Ja.
Warum funktioniert das nicht?
Also es funktioniert erstens nicht langfristig, weil die Leute Hunger haben. Wenn du die Hälfte isst, dann hast du Hunger, chronisch Hunger. So. Also das kann sowieso nur eine Strategie sein, die kurzfristig funktioniert, als Anlauf vielleicht für eine andere langfristige Lösung. Und mir geht es ja um etwas Langfristiges. Mir geht es auch nicht in erster Linie ums Abnehmen, sondern in erster Linie um Gesundheit. Und mit diesen Kalorienzählen, ich glaube, das ganze Konzept, um es etwas weiterzuführen, ist irreführend. Also man erklärt damit ja auch Übergewicht, nicht? Dass man immer mehr Kalorien verzehrt, als man verbrennt.
Genau. Und dann ist die Erklärung, dreh's einfach um. Verbrenne mehr Energie, als du zuführst und du nimmst ab. Klingt doch logisch.
Ja, aber schau mal eine Analogie. Also wenn ich frage zum Beispiel, warum ist Bill Gates so reich? Nun, weil er mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat.
Ja,
ich meine, wir haben also mehr Kalorien eingenommen als ausgegeben. Ja, offensichtlich. Nur warum ist das so? Ne? Warum nehmen manche mehr zu sich, als sie ausgeben? Und wie können wir diesen Prozess stoppen? Und da, denke ich, wird es interessant zu gucken und zu sehen, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die uns besonders sättigen, die auch beim Abnehmen helfen. Interessanterweise gehören dazu notabene Fette,
ja,
die ja verteufelt wurden. Und dass es andere gibt, die uns besonders mästen, weil sie uns nicht satt machen.
Also viele Leute sagen, wer nicht fett werden will, muss Fett weglassen. Da sagen Sie ganz falsch.
Ja, das hat sich eben als falsch erwiesen. Fett hat noch viel mehr Eigenschaften als bloß Kalorien. Und man weiß das zum Beispiel von den berühmten Omega-3-Fettsäuren, die auch eine Art von medizinische Wirkung im Körper entfalten. Also erstens werden sie in den Körper eingebaut, zweitens entfalten sie eine entzündungshemmende Wirkung. Und diese entzündungshemmende Wirkung kann gerade beim Abnehmen helfen, weil hier Entzündungen oft hochgefahren sind.
Okay, das heißt, viele Leute, die auf ihr Gewicht achten wollen, die kaufen extra fettarme Milch, fettarmen Quark, fettarme Wurst. Mhm. Dabei schmeckt mir das gar nicht. Am besten schmeckt doch der Quark mit 40% Fett.
Genau, also 40% klingt jetzt ein bisschen doll, aber, das ist ein wichtiger Punkt, weil hier kommt schon das Problem. Das ging ja los mit dieser Fettverteufelung spätestens in den 80er Jahren. Da hat die Industrie auch eigentlich brav reagiert und die hat gesagt, okay, ihr sagt uns, wir sollen das Fett rausholen. Tun wir. Nur irgendetwas müssen wir dann reintun, damit die Sache noch schmeckt. Und dann hat man eben gesagt, okay, wir schütten ordentlich Zucker rein. Und so sieht man eben gerade diese fettreduzierten Produkte sind oft mit Zucker angereichert. Und wenn man mal in den Supermarkt geht und hinten auf die Zutatenliste guckt, jetzt ist fast überall Zucker drin.
Das heißt, wenn ich einen fettreduzierten Joghurt esse, in dem mehr Zucker ist, dann werde ich dicker, als wenn ich einen fettreicheren Joghurt esse?
Vermutlich, ja.
Welche Rolle spielt das Eiweiß beim Abnehmen?
Eine große Rolle. Also man weiß, dass Eiweiß ein besonders sättigender Stoff ist. Und man weiß auch, es gab jetzt neulich eine große Analyse, das war wirklich die letzte Studie, die es noch in meinem Buch geschafft hat. Da haben Forscher mal frische, natürliche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier, Milch, Joghurt und so weiter verglichen mit den Produkten der Lebensmittelindustrie. Ja, also Fertigpizza, Softdrinks, Pommes etc. So, und was sich zeigte, war, dass die Produkte der Lebensmittelindustrie systematisch proteinverdünnt sind. Das heißt, sie haben entweder Zucker oder Fett hinzugefügt oder beides und damit werden die Proteine verdünnt. Das heißt, man isst mehr Kalorien pro Protein, das man zu sich nimmt. So, und wenn man jetzt weiß, dass Protein besonders sättigend ist und das ist just der Stoff, der in diesem ganzen Junkfood verdünnt ist, dann ist es fast kein Wunder, dass wenn man Junkfood isst, dass man dann irgendwann dick ist, weil man länger Hunger hat, weil es länger dauert, mehr Kalorien dauert, bis man satt ist.
Das heißt, das Frühstücksei am Sonntagmorgen ist eine gute Idee?
Ja, also ein Ei am Tag im Schnitt. Ne? Man kann aber natürlich mal 3 Eier am Tag essen und dann lässt man sie mal wieder ein paar Tage weg.
Baskast über die richtigen und falschen Abnehmensstrategien.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Wissenschaftsjournalisten Baskast. Der Name klingt fast wie ein Künstlername, ist er aber nicht.
Nein.
Sie sagten gerade schon, Sie haben niederländische Wurzeln.
Ja, meine Mutter ist Holländerin. Bas ist also ein holländischer Name, kommt von Sebastian. Aber Bas ist ganz üblich in Holland, dieses Kürzel, und steht so also auch in meinem Pass, meiner Geburtsurkunde.
Kein
Künstler.
Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
Ja, also Holländisch ist eigentlich meine Muttersprache. Bin die ersten 14 Jahre in Holland aufgewachsen, meine Schwester. Das Holländisch. Eigentlich nur mein Vater Deutsch, den ich eher wenig sah. Das heißt, Deutsch ist eher später gekommen.
Kann es vielleicht sein, dass Sie einen ausgeprägten Hang zum Kitsch haben?
Ich?
Ja. Oder sagen wir es so, sind Sie ein Freund der gefühlvollen Musik?
Ja, also okay, jetzt verstehe ich es. Was die Musik betrifft, also das geht so wirklich querbeet, aber manchmal so melancholische, kitschige, schnulzige Musik. Man traut sich gar nicht zu sagen, ich mag Julio Iglesias.
Outen Sie sich, wir spielen jetzt für Sie raus. Julio Iglesias. Und dann auch noch Moonlight Lady.
Ja.
Jetzt strahlt er. Welche Erinnerung weckt dieses Lied bei Ihnen?
Naja, ich habe ein Jahr in Kalifornien verbracht, als Schüler. Ich war 15, das war einfach ein tolles Jahr. Fast so wie ein anarchisches Jahr, ohne Eltern.
Okay.
An einer Highschool in Kalifornien, und dieses Lied spielt in Kalifornien, und an einer Stelle singt er "It never rains in California", und diese Sachen tragen dazu bei, dass das tolle Assoziationen weckt.
Moonlight Lady von Julio Iglesias für Baskast. Viel Spaß. Schauen wir noch einmal auf den reich gedeckten Frühstückstisch am Sonntagmorgen. Für mich ist ein guter Kaffee das Allerwichtigste. Auch das ist eine Frage, die in der Wissenschaft offensichtlich umstritten war. Ich erinnere mich noch genug daran, dass meine Mutter früher immer sagte, trink nicht so viel Kaffee, das ist ungesund. Und heute, Baskast, erzählen Sie uns das Gegenteil.
Ja, ich habe auch noch gehört vom Vater meines besten, ältesten Freundes, Christian, der mir sagte, Bas, du weißt schon, Kaffee ist Gift. Ja, und dieses Urteil kam notabene aus der Wissenschaft, weil man gesehen hat, dass Leute, die viel Kaffee trinken, eben häufiger zum Beispiel unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Bis einer mal genauer nachgeguckt hat, das war eine wichtige Studie im New England Journal of Medicine, einem bedeutenden wissenschaftlichen Journal, und gesehen hat, hey, unter den Kaffeetrinkern gibt es mehr Raucher. Aber man steckt ja auch gerne beim Kaffee mal ein.
Die Kippe und der erste Kaffee am Morgen gehört für Raucher zusammen. Ja.
Genau. Und, und wenn man das aber statistisch rausrechnet, dann erweist sich Kaffee ironischerweise an sich als schützend und auch eben schützend vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das heißt, die Wissenschaft, und das war seriöse Wissenschaft, ja, hat jahrelang Unsinn erzählt?
Ja, also das klingt dann immer gleich als Vorwurf, aber ja, in diesem Fall stimmt es. Man kann es negativ sehen und sagen, die Wissenschaft macht Fehler. Man kann es natürlich auch positiv sehen und sagen, die Wissenschaft korrigiert sich auch immer selbst und hat dieses Bestreben. Das ist, was ich an der Wissenschaft mag, sich selbst immer zu korrigieren.
Also es sind immer so statistische Gesamtaussagen. Erst sagte man, wer viel Kaffee trinkt, stirbt früher. Dann hat man die Raucher aus dieser Gruppe rausgerechnet. Und jetzt weiß man, wer viel Kaffee trinkt, lebt länger.
Ja.
Woran liegt das?
Das weiß man so nicht genau, denn Kaffee hat mehr als ein paar hundert bioaktive Substanzen. Insofern ist das nicht ganz klar. Also das Koffein spielt eine Rolle. Zwei Sachen, die hier interessant sind. Erstens einmal hemmt Kaffee Entzündungsprozesse. Und dann gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt. Kaffee scheint auch die sogenannte Autophagie der Körperzellen anzuwerfen. Autophagie ist, wenn wir anfangen zu fasten und die Zelle bekommt keine Nahrung, dann fängt sie in der Not an, ihren eigenen molekularen Müll aufzuräumen und zu benutzen als Energieressource. Also sie fängt an, diesen Müll zu recyceln und verjüngt sich im Grunde von innen heraus.
Also Kaffee trinken hält jung.
Ja.
Zu einem guten Sonntagsfrühstück gehört natürlich auch immer ein frisch gepresster Orangensaft oder noch besser ein selbstgemachter Smoothie, den man mit so einem überteuerten Mixer anrührt. Und ich dachte immer, das ist Gesundheit pur, aber ausgerechnet da setzen Sie ein Fragezeichen dran.
Ja, also das ist auch immer mehr jetzt Konsens in der Wissenschaft, dass am schlimmsten, die schlimmsten Zuckerbomben sind diese Softdrinks, ne, wie Cola, Fanta etc. aus der Industrie. Und dann dachte man lange, und ich auch, ich dachte, ich kann meine Junkfood-Diät mit Fruchtsäften und Smoothies aufpeppen, da habe ich meine Vitamine. Aber mehr und mehr kommt man zu dem Schluss, dass diese Fruchtsäfte auch ein Problem sind. Also die Harvard-Universität zum Beispiel hat auch die Haltung, ein Glas Fruchtsaft am Morgen ist okay, braucht man aber nicht. Lieber sein Obst essen, statt zu trinken. Denn wenn man es presst, besteht die Gefahr vom Überkonsum. Also wenn ich hier ich habe hier so ein Glas vor mir stehen, wenn ich dieses Glas füllen würde, da könnten 8 Äpfel gepresst reinpassen.
Ja.
Also das verführt sowieso schon mal zum unnatürlichen Überkonsum.
Aber es ist doch so gesund, so viele Vitamine und was da alles drin ist.
Na eben nicht, also die Ballaststoffe vom Apfel bleiben hängen, die kommen ja nicht in den Saft rein. Man hat im Grunde auch jetzt eine Zuckerbombe, das trifft auf die Leber, der Zucker wird in der Leber in Fett umgesetzt und es ergibt allerlei Probleme, wenn man das eben zu hoch dosiert und das über Jahre hinweg.
Also diese Smoothies sind ja gerade sehr in Mode, gerade diese selbstgerührten und die Leute tun da auch noch Grünzeug rein und Spinat und weiß der Kuckuck was und sie glauben alle, das ist super gesund. Ist es das nicht?
Okay, also bei den Gemüsesmoothies würde ich sogar vorsichtig eine Ausnahme machen, denn Gemüse enthält einfach nicht so viel Zucker. Insofern, bevor man kein Gemüse isst, würde ich, denke ich, empfehlen.
Was kannst du über gute Getränke und weniger gute? Der HR1 Talk. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr erfahren über Bas Kast und zwar nicht von ihm selbst, sondern von einer Person, die ihn schon sehr, sehr lange kennt. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, hallo.
Ja, müssen Sie noch ein paar Sätze sagen, damit er Sie erkennen
kann. Ich glaube, ich habe ihn schon erkannt.
Wie, am Hallo schon? Nämlich, wer ist es?
Ja, das ist der Christian. Ich glaube, ich habe ihn auch schon erwähnt.
Ja, richtig.
Christian, schön, dass ich dich hier im Radio mal wieder höre. Mensch.
Christian Kaisers ist Professor für Neurowissenschaften in Amsterdam. Aber kennengelernt haben die beiden sich mit 14 an der Internationalen Schule in München. Was war damals so Ihr erster Eindruck von ihm?
Ja, so mein erster Eindruck war erstmal, dass er mir recht unsympathisch war. Weil er immer alles so ganz genau wissen wollte und das wollte ich natürlich auch. Und für zwei solche Leute hat es eigentlich keinen Platz in einer Klasse.
Ja.
Nur dann haben wir uns im Laufe der Zeit etwas besser kennengelernt, indem wir ein Referat miteinander vorbereitet haben. Und sehr schnell wurde Bas dann zu meinem besten Freund. Und ich glaube, das ist er noch immer.
Das heißt, was sie verbindet, ist so ein Wissensdrang, ein Ehrgeiz?
Ja, ich denke, es ist eine Kombination aus einerseits Wissensdrang und auch wirklich ein Gefühl fast des Leidens, wenn wir etwas nicht verstehen. Und andererseits auch die Tatsache, dass Bas einfach einen unheimlich guten Humor hat und das zusammen verbindet uns dann sowohl, denke ich, emotional als auch geistig.
Können Sie das bestätigen? Leiden Sie, wenn Sie was nicht verstehen?
Ja, sicher nicht in dem Maße wie Christian. Ich glaube, er hat das noch viel, viel stärker. Ich will noch eine lustige Gemeinsamkeit vielleicht raus. Wir haben dann entdeckt irgendwann, dass wir beide aus Landau kommen. Unsere Familien kommen aus Landau in der Pfalz, zufälligerweise. Und was uns zusätzlich, glaube ich, noch verbindet zu all diesem Geistigen, ist unsere Liebe zum Wein.
Aha. Gut, beim Wein kann man sich gerne kennenlernen.
Genau. Viel über die Welt haben wir verstanden bei einem guten Glas Wein.
Sie haben dann gemeinsam Biologie und Psychologie studiert, haben sogar gemeinsam ein Forschungsjahr in den USA gemacht. Und dann hat sich Bast entschieden, nicht in die Forschung zu gehen. Wie haben Sie ihn in dieser Zeit erlebt?
Ja, das war, denke ich, schon eine schwierige Zeit für Bast, weil Bast hatte bis dann sich selbst eigentlich vor allen Dingen als Forscher gesehen. Und dann, als wir wirklich im Labor waren, hat er noch immer, denke ich, sehr das Wissen geliebt. Aber wie langsam im Grunde Wissenschaft vorangeht, wenn man sie so selbst im Labor vorantreiben muss, das war für Basten sehr frustrierend. Und er hat dann schon eine Weile gebraucht, bis er wirklich seinen Weg als Wissenschaftsjournalist gefunden hat. Und dann habe ich ihn so wirklich aufblühen gesehen.
Können Sie das nochmal erklären? Also eigentlich wollten Sie auch Forscher werden. Mhm. Woher kamen dann Ihre Zweifel?
Jetzt und ganz ohne Koketterie kann ich auch sagen, dass eine Rolle gespielt hat, dass Christian tatsächlich einfach verdammt gut war. Und sozusagen Christian das gesamte Paket mitgenommen hat, die man für einen Forscher braucht. Und dazu gehört eben nicht nur diese Leidenschaft für das Wissen und das Verständnis, sondern auch die enorme Fähigkeit, Experimente wirklich durchzuführen und wenn etwas schief geht, da dann einzugreifen und zum Beispiel eine experimentelle Technik, wirklich technische Sachen zu basteln. Und er hat also einfach so enorme Fähigkeiten, dass ich gemerkt habe, wenn du nicht diese 100% hast, wenn du das jetzt schon siehst, warum solltest du dann diesen Beruf ergreifen? Das wird für immer frustrierend sein.
Das heißt, Sie hatten Zweifel, ich werde nie ein guter Forscher sein.
Nicht so gut wie er.
Okay. Ist es richtig, dass er nicht in der Wissenschaft geblieben ist?
Ja, ich meine, er hat ja dann mit sehr viel Erfolg angefangen, über Wissenschaft zu schreiben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe als Wissenschaftler natürlich mit vielen Wissenschaftsjournalisten zu tun. Und ich muss sagen, da kommt keiner dem Bass wirklich nahe in dieser Fähigkeit, sehr komplexe Zusammenhänge so gut zu verstehen, dass er sie dann wirklich ganz klar und einfach Millionen von Leuten danach zu erklären. Insofern muss ich sagen, hat Bass wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen.
Der Neurowissenschaftler Professor Christian Kaisers über seinen besten Freund Bas Kast. Danke, dass Sie uns wissen, was erklärt haben.
Ja, gerne.
Der HR1 Talk, gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Heute räumen wir auf mit vielen Ernährungsmythen. Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast hat viele Fakten zusammengetragen und bewertet. Aber das ist ja letztlich alles Theorie. Wie viel Zeit verbringen Sie tatsächlich in der Küche?
Viel. Also ich habe 2 Kinder und das heißt, die Zeit ist immer so ein bisschen begrenzt. Aber wir kochen jeden Abend. Meist koche ich, weil meine Frau sich eben mehr um die Kinder noch kümmert. Wir haben ein kleines Baby. Und deshalb koche ich am meisten und das fast jeden Abend.
Und ist das eine lästige Pflicht oder macht Ihnen das Freude?
Nein, es macht mir erstens Freude und es macht mir seit dem Buch eigentlich erst so richtig Freude, weil natürlich, wenn du diese ganzen Hintergründe kennst, zum Beispiel, ich koche jetzt mit Linsen oder mit Kichererbsen und solchen Sachen, die ich früher nie angeguckt habe, damit experimentiere ich jetzt. Übrigens, wir machen jetzt auch, weil ich eben nicht der große Koch bin, machen wir zusammen mit dem Verlag und einer Profi-Rezeptentwicklerin, machen wir ein Kochbuch.
Da können wir gleich noch drüber reden. Okay. Und es gibt wirklich keine Tiefkühlpizza mehr bei euch im Eisfach?
Nee, Tiefkühlpizza auf keinen Fall. Was wir manchmal machen, meine Frau, ich weniger, ist selber Pizza machen. Zum Beispiel auch mit Vollkornmehl dann, das wir benutzen. Wir haben so einen kleinen Ofen, der auf 400 Grad geht. Eigens dafür auch habe ich meiner Frau mal geschenkt. Und das haben wir jetzt zuletzt sogar beim WM-Endspiel, haben wir Pizza gemacht.
Gut, dann können Sie während der nächsten Musik schon mal über Lieblingsessen nachdenken, denn das ist eine der Stichworte im HR1-Fragebogen. Der kommt gleich. Das mit der guten, ausgewogenen Ernährung ist ja immer so ein schöner Vorsatz, aber es passt halt nicht immer in den hochmobilen Alltag. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie unterwegs sind und Hunger haben? Also am Bahnhof hier um die Ecke gibt es eine Currywurstbude, einen McDonald's und einen Bäcker.
Ja.
Was machen Sie dann? Und Sie haben Hunger.
Hier, ja. Ich war aber gestern zum Beispiel in Leipzig am Bahnhof und da gab es einen Fischladen, wo die Salat mit Krabben hatten. Das habe ich dann zum Beispiel genommen. Manchmal haben die auch so vegane Wraps, dann nehme ich mir das. Nur, was ganz wichtig ist, ich habe auch mal ein paar Tage lang gefastet. Das beschreibe ich auch im Buch über das Fasten und was ich daran für wichtig halte. Abgesehen von den ganzen gesundheitlichen Effekten, war es für mich insofern eine sehr bereichernde Erfahrung, als ich gemerkt habe, hey, du kannst auch ein paar Tage ohne essen. So, und wenn ich jetzt mal in einem Bahnhof stehe, wo es partout nur diese Automaten gibt und Junkfood und Ekliges, dann sage ich mir einfach, komm, jetzt isst du einfach ein paar Stunden nicht. Du weißt, wie das geht. Du hast das schon tagelang gemacht.
Und da machen sie nicht mal eine Ausnahme und gönnen sich vielleicht einmal im Monat eine Currywurst?
Nee. Currywurst habe ich seit Jahren nicht gegessen.
Der Mann zieht das durch.
Aber ich meine, ich möchte auch dazu sagen, wer das will, ne, wer mal pro Woche eine Currywurst will, fällt natürlich davon nicht tot um, ist vollkommen in Ordnung. Ich sage nur, mir fällt es dann einfacher, ganz darauf zu verzichten.
Gut, jetzt bin ich mal gespannt auf Ihre Antworten im hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Bas Kast. Mein schönstes Privileg als Wissenschaftsjournalist ist?
Ja, ist, denke ich, einfach die Zeiteinteilung. Also prinzipiell, wenn ich keine Kinder hätte, könnte ich aufstehen, wann ich wollte. Ich kann anfangen zu arbeiten, wann ich will. Ich kann aufhören, wann ich will. Ich habe keine Sekretärin. Das sind alles Vorteile.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Weiß ich nicht, ein Euro oder wie viel?
Wie, Sie wissen das nicht?
Nein, ich kaufe...
Jetzt bin ich aber wirklich platt.
Also ein halbes sind 250 Gramm, genau. Würde ich sagen, ein Euro oder so. Ich meine, am Ende gibt es immer eine horrende Rechnung und ich kontrolliere das nicht.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war, zusammen mit meiner Frau habe ich mal ein Round-the-World-Ticket gekauft und wir sind ganz um die Welt geflogen. Das war dann auch Teil einer Recherchereise für eins meiner Bücher. Aber wir haben auch ein bisschen Urlaub gemacht, und zum Beispiel Zwischenlandung auf Fiji. Und das war schon wirklich knaller gut. Okay. Heute könnte ich das so mit den Kindern, glaube ich, nicht mehr machen.
Stolz bin ich darauf.
Weiß ich nicht, wahrscheinlich auf meine Kinder, denke ich irgendwie.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Loslassen, fröhlich sein.
Mein Lieblingsessen.
Wahrscheinlich Fisch. Ich habe so ein bestimmtes Gericht. Das ist ganz einfach. Eine frische Forelle, Tomaten, Olivenöl drüber, bisschen Balsamico-Essig, Schuss Weißwein, bisschen Knoblauchscheibchen und dann Gemüse der Wahl, zum Beispiel Zucchini. Rein in den Ofen, 20 Minuten, fertig.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass alles so langsam geht.
Bereut habe ich?
Eigentlich wenig. Ich meine, ich stehe zu allem, glaube ich, was ich getan habe, auch zu dem, was schiefgegangen ist.
Peinlich war mir zuletzt.
Ich weiß nicht, manchmal sind mir so Fernsehauftritte peinlich, wenn okay. Es sehr schnell gehen muss und ich nicht die Wörter finde, die ich eigentlich finden sollte. Also ich sage jetzt keine konkrete Sendung, aber eine ist erst neulich gelaufen.
Mein Lieblingsfilm.
Oh, das ist schwierig, weil ich bin ein echter Film-Junkie. Ich kann sagen, wir gucken jetzt zum zweiten Mal, meine Frau und ich, weil sie es nicht gesehen hat, die Serie Breaking Bad, und die finde ich wahnsinnig gut.
Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Bas Kast. Vielen Dank. Und bei Ihrem nächsten Musikwunsch, geht es da eigentlich auch um Ernährung?
Ich weiß nicht, was es ist.
Hungry Eyes. Wenn Sie wieder nichts essen dürfen am Bahnhof.
Genau.
Und die Currywurst ignoriert wird.
Ja, nee, ein super Lied. Bei mir vor allem die Assoziation natürlich mit diesem Film Dirty Dancing. Und insbesondere da Patrick Swayze, einfach unheimlich charismatisch und so eine positive Ausstrahlung. Und der ja leider sehr früh verstorben ist.
Also für Bas Kast, Hungry Eyes mit Eric Carmen. Bas Kast hat mit seinem neuen Buch eine Fleißarbeit vorgelegt und er wird dafür reichlich belohnt, denn es verkauft sich wie geschnitten Brot, Vollkornbrot, hoffen wir mal. Endlich einer, der sich die Mühe macht und sich durch dieses ganze Wust der vielen widersprüchlichen Ernährungsstudien gefressen hat. Wie viel haben Sie ungefähr gelesen dafür?
Ja, schon ein paar tausend Studien.
Ein paar tausend?
Ja.
Okay.
Also man kann sich wirklich vorstellen, ich habe intensiv Recherche, gute 2 Jahre gemacht, und an einem guten Tag setze ich mich dann morgens hin mit 20 Studien und einem starken Kaffee, ja, und fange an zu lesen. Und weil Sie sagten Fleiß, viele Leute schicken mir auch E-Mails und bedanken sich für die Mühe, die ich mir gemacht habe.
Ja.
Sie sind eben nicht dazu gekommen, das höre ich oft, und da, das ist eine große Mühe und so. Aber für mich, ich meine, das ist mein Job und ich liebe das eigentlich zu tun.
Okay, dann haben Sie den richtigen Job. Offenbar.
Genau, und deshalb fühlt es sich auch gar nicht nach Fleißarbeit oder nach Mühe oder so, nach Strapaze an.
Und dann gibt es auch noch Metastudien, also Studien, die wieder Studien auswerten. Welchen Sinn macht das?
Nun, keiner kann alles überblicken und die Forscher wollen selbst auch einen Überblick bekommen und deshalb beugen die sich regelmäßig über die besten Studien und versuchen, die nochmal zusammenzufassen, teilweise auch eine neue Mammutanalyse vorzunehmen. Und was besonders spektakulär ist, in den letzten Jahren ist eine neue Form von Studie im Grunde erschienen, die ich auch im Buch berücksichtige, die einen Überblick über diese Überblickstudien.
Meta-Studie? Genau. Okay. Ja. Was lernt man daraus?
Man bekommt eben einen Überblick, der alles zeigt. Also es gibt ja immer diese Widersprüche. Fisch ist gesund, Fisch ist böse.
Eben.
So, und jetzt sieht man einfach mal, wie viele Studien seit dann von der Nachkriegszeit bis heute kommen, was Fisch betrifft, zum Beispiel zu einem positiven Fazit, also es ist positiv für die Gesundheit oder es ist negativ. Wie viele Studien sind das anteilmäßig? Und in diesem Fall sieht man zum Beispiel, ja, es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz von Studien, die sagen, Fisch ist schädlich. Ganz klein. Aber die allermeisten Studien kommen zum Schluss, dass Fisch eben gesund ist. Und ich denke, dieser Überblick, ich habe den ja im Buch auch in Form einer Grafik gegeben, da siehst du einfach auf einen Blick so, das ist so der Konsens. Und jetzt können wir in die Details gehen.
Bei Milch ist das ganz besonders extrem. Die einen sagen, Milch ist sehr gesund, nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Alter, zur Erhalt der Knochen und so weiter. Andere warnen davor. Aber beides sind seriöse Studien oder etwa nicht?
Ja, also mehr oder weniger kann man sagen. Also es gibt da solche und solche. Bei der Milch ist ein Spezialfall, wo es in der Tat interessant ist, ins Detail zu gehen. Denn hier sieht man, dass insgesamt das Urteil positiv ist. Aber wenn man dann auf das Kleingedruckte guckt, sieht man, dass eben viele dieser positiven Studien von der Milchindustrie finanziert wurden. Und wenn man jetzt weitergeht und sich Studien anguckt, die nicht von der Milchindustrie finanziert sind, dann ist das Bild eben plötzlich nicht mehr so rosig. Aha. Und da gehen natürlich bei mir dann alle Alarmglocken an. Und ich war früher ein fleißiger Milchtrinker und ich nehme jetzt Milch nur noch als Schuss in den Kaffee und mehr nicht.
Hat es Ihnen geschadet, die Milch?
Ja, also in höheren Dosen halt wieder, ne? Also ein Glas Milch am Tag ist wahrscheinlich okay. Also man muss sich das so vorstellen, Milch ist ein Wachstumsgetränk. Das wurde von der Natur erfunden, um einen Säugling heranzuziehen und schnell wachsen zu lassen. Nur ein Erwachsener wächst bekanntlich nicht mehr groß. Was aber im Körper eines Erwachsenen sehr wohl noch wächst, sind zum Beispiel Tumore. Krebs wächst im Körper. Und deshalb sieht man auch in Studien, dass hoher Milchkonsum das Krebsrisiko zum Beispiel von Prostatakrebs erhöht. Und das sind alles Anzeichen dafür, dass eben hoher Konsum von Milch nicht so gut ist. Und das ist ein bisschen ironisch, weil die Milchindustrie hat schon bewusst dieses positive Image gepusht, ne?
Mich beschleicht immer öfter das Gefühl, dass Ernährung für immer mehr Leute so eine Art Religionsersatz wird.
Ja.
Haben Sie das Gefühl auch?
Ja, schon, natürlich. Ja?
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage, warum sozusagen die Menschen sich immer mehr mit sich selbst beschäftigen. Man kann jetzt also sagen, ach, du isst noch Gluten, weißt du denn nicht Bescheid? Und man kann also da mit dem anderen gegenüber signalisieren, was jetzt hip ist, dass man dazugehört, dass man Insiderwissen hat und man kann sich abgrenzen. Also es bilden sich ja auch regelrecht so Gemeinen, wie zum Beispiel diese Paleo- oder Steinzeitkost. Ne?
Ja.
Und das ist abartig teilweise.
Was kast in HR1?
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wissenschaftsjournalist Bas Kast. Der Mann übrigens, nach dem auch eine berühmte Süßwasserschnecke benannt ist.
Ja.
Thylomelania Bas Kasti.
Ja.
Korrekt?
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich.
Bitteschön.
Okay.
Ich will es wissen.
Das kommt vom Naturkundemuseum und ich hatte früher mal eine kleine Spende gemacht an das Naturkundemuseum für deren Arbeit. Ich mag das Naturkundemuseum in Berlin sehr gerne und im Gegenzug haben sie dann diese Süßwasserschnecke nach mir benannt.
Gibt es eine gewisse Ähnlichkeit?
Ja, sie scheint, ja genau, sie lebt in indonesischen Gewässern und es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, weil sie sich gerne unter einem Felsen versteckt. Und ich kann das dann ab und zu, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, nicht. Aber ich sitze ja eigentlich am liebsten versteckt in meinem Zimmerchen und wurschtel und schreibe und recherchiere vor mich hin.
Kann man die essen?
Nein, also
wahrscheinlich
kann man sie essen, aber Franzosen, ja.
Aber Melania hat jetzt nichts mit Herrn Trump zu tun, oder warum kommt das auch noch drin vor?
Nein, das war lange vor Trumps Zeiten.
Für Sie und Ihre Süßwasserschnecke spielen wir jetzt Münchner Freiheit.
Oh ja.
Oh ja.
Ja, ich weiß schon, jetzt weiß ich.
Also
ohne dich.
Eine kleine Rechtfertigung müssen Sie jetzt schon.
Ohne dich, ja, das war ein Lied, als wir in Holland noch wohnten. Meine Frau war schwanger und aus irgendeinem Grund, wir hatten so eine Art von Ghetto-Blaster dabei und wir haben mit meinen Nichten, also lauter Kinder, liefen wir durch die Straßen und haben dieses Lied "Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein" gespielt und dabei laut gesungen. Also es war herrlich.
Singen wir laut mit: Münchner Freiheit, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Für Baskast.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe, das was ich will bist du. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe, das was ich will bist du.
Der Ernährungsexperte Baskast ist unser Gast und so langsam frage ich mich, was wohl aus ihren Kindern wird. Wenn die mal so richtig gegen ihren Vater protestieren wollen, dann müssen die zum Junkfood-Cola-Junkie werden, oder?
Ja, der Kleine ist 8 Monate, der kann auch nicht groß protestieren. Okay. Aber der andere ist 5 jetzt und das können Sie mir glauben, der protestiert jetzt schon. Dann heißt es blöd, blöder Papa.
Wusste ich's doch. Okay. Also letztlich kommt schon so ein bisschen rüber, alles was leckers ist, verboten.
Also ich denke, wenn wir jetzt mal ehrlich, ist Currywurst jetzt wirklich so lecker?
Ja.
Das Ganze? Ja, okay. Also ja, okay, ich gebe es zu, ich habe das Junkfood früher auch genossen. Nur ich kann mittlerweile ehrlich sagen, ich genieße dieses frische Essen, dieses Forellengericht, was ich eben genannt habe, mit natürlichen Zutaten. Ich genieße meine dunkle Schokolade.
Ja, die nehme ich auch. Dunkle Schokolade. Zum Espresso morgens bin ich dabei.
Man muss sich ein bisschen hocharbeiten, ne?
Ich habe aber keine Lust, abends vor der Glotze rohe Möhren zu knabbern.
Na, man kann aber zum Beispiel hier, ich habe eine Lösung für Sie, Nüsse.
Ja.
Nüsse sind prima. Nüsse senken das Sterblichkeitsrisiko. Nüsse sind eine hervorragende Fettquelle. Nüsse sind sogar so etwas wie Schlankmacher, trotz Fett. Und also sehr gesund, sehr empfehlenswert und herrlich. Und Sie haben eine große Auswahl.
Ja, in dem Punkt bin ich schon katholisch. Da habe ich schon von Ihnen gelernt. Mhm. Also eine Droge zum Beispiel, mit der ich nicht umgehen kann, sind Gummibärchen. Also
weg damit.
Da kann ich nicht eine Handvoll essen, sondern ich mache immer die ganze Tüte platt. Ich kann einfach nicht aufhören, wenn ich sowas aufmache.
Ja, ich mache die mit dem Fuß platt, wenn ich das sehe. Also manchmal werden die im Zug verteilt. Ich bin immer der Einzige, der Nein sagt und wundere mich, wie die das alles dann so... Aber gut, früher habe ich es ja auch angenommen.
Und stattdessen, das habe ich tatsächlich von Ihnen gelernt, habe ich ein Glas mit Nüssen auf den Tisch gestellt, statt der Süßigkeit.
Ja, und ich meine, kann man die nicht genießen?
Schmeckt gut.
Ja, herrlich.
Wann haben Sie Ihre letzte Tüte Chips gegessen?
Oh, das ist wirklich Jahre her. Die letzte Tüte, die ich dann gekauft habe, war eigentlich für mein Buch, weil ich ein Foto machen wollte von der Packung. Um mal zu zeigen, wie proteinverdünnt diese Sachen auch sind, obwohl sie zum Beispiel auch gerade so Barbecue-Chips unserem Gehirn vorgaukeln, jetzt kommen Steaks. Tatsächlich liefern sie überhaupt kein Protein. Also ich habe diese Packung gekauft, ein Foto gemacht, das ist dann misslungen, aber den Inhalt habe ich weggeschmissen, gar nicht gegessen.
Ja. Ihr Sohn hätte das genommen?
Ja gut, der war damals, das war am Anfang so ein bisschen der Recherche zu klein noch.
Okay. Und wann haben Sie zum letzten Mal so eine Tüte Chips vermisst? Ist das wirklich weg?
Nee, Chips vermisse ich nicht mehr. Ich finde, Nüsse sind wirklich ein sehr, sehr guter Ersatz.
Was ist das Gute an Nüssen?
Nun, wie gesagt, erstens mal sehr gesunde Fette, also teilweise Omega-3-Fettsäuren in Walnüssen, teilweise einfach ungesättigte Fettsäuren, die einfach heilsam sind. Dann jede Menge Ballaststoffe, die vornehmlich zum Futter werden der Bakterien in ihrem Darm. Und es gibt eigentlich eine sehr spektakuläre Vermutung, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, nämlich, dass es 2 Formen von Hunger gibt. Erstens mal, Ihr Körper kann Hunger haben, aber zweitens mal, die Bakterien in Ihrem Darm wollen ja auch was futtern. Also man nennt das das Mikrobiom, die ganze Darmflora. Und die essen eben gern die Ballaststoffe, die in Nüssen vorkommen. So, und wenn Sie jetzt satt sind, ja, wenn Ihr Körper jetzt satt ist von dem ganzen Junkfood, aber das ganze Junkfood enthält keine Ballaststoffe, dann sind Ihre Bakterien noch nicht satt. Und die senden ihrem Gehirn ein Signal und sagen, hey, wir sind noch hungrig. Und so kann es also sein, ich meine, man wundert sich manchmal schon darüber, wie kann es sein, dass ich hier Speck am Bauch habe, ja? Und ich bin immer noch hungrig. Wie kann das sein? Und es könnte eben sein, dass eben die Bakterien noch hungrig sind.
Jetzt verschenken wir 3 Exemplare des Buches von Baskast, Der Ernährungskompass. Folgende Quizfrage sollten Sie aber beantworten können. Welches Tier wurde nach ihm benannt? Sie können entweder anrufen 0800 155 4x1 oder wenn es da besetzt ist, versuchen Sie es bei uns im Internet auf hr1.de. Ziehen wir ein kurzes Fazit. Am Schluss fasst Baskast sein Buch mit 12 Empfehlungen zusammen. Vieles ist allgemein bekannt. Wenig Zucker, wenig Fleisch, viel Fisch, viel Grünzeugs, möglichst frisch. Und keine Vitaminpillen. Warum keine Vitaminpillen?
Weil sie, kurz gesagt, weitgehend eigentlich nur für besonders teuren Urin sorgen. Das ist der beste Fall. Es gibt auch klare Ergebnisse, was das Vitamin A betrifft. In hohen Dosierungen von Vitaminpillen erhöhen sie das Sterblichkeitsrisiko. Vermutlich fällt Vitamin E auch darunter. Die sollte man also unbedingt meiden. Die anderen sind weitgehend harmlos. Eine Ausnahme würde ich machen für Vitamin D. Und da die bessere Form D3, weil das einfach ein Spezialvitamin ist, das in unserer Nahrung kaum vorkommt, nur ein bisschen in Fisch zum Beispiel. Und Vitamin D besteht ein chronischer Mangel in Deutschland, bekommen wir ja bekanntlich über die Sonne. Und als Büroneurotiker sitzen wir den ganzen Tag drinnen. Insofern, ich empfehle Vitamin D3 und für Veganer und Vegetarier, die wissen das sowieso meist ohnehin, zumindest B12 oder ein B-Komplex.
Wer garantiert mir eigentlich, dass all diese Empfehlungen in Ihrem Buch nicht in ein paar Jahren genauso veraltet sind wie das, was man uns vor ein paar Jahren erzählt hat?
Nun, ich denke, und das ist auch gut so, dass in den Details weiter gestritten wird und dass die auch korrigiert werden. Das ist keine Frage. Aber ich denke auch, dass vieles von dem Wesentlichen, von den Grundprinzipien Bestand haben wird. Unter anderem auch, weil ich ja diese Gesamtübersicht, was wir wissen von der Nachkriegszeit bis heute. Das heißt, es wäre schon ein Wunder, wenn diese gesamte Forschung jetzt auf einmal völlig auf den Kopf gestellt würde. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, jeder, der das tut in einem Diätbuch, manchmal wirft man mir vor, das ist alles nicht so viel Neues und so weiter. So soll es eigentlich sein. Ne? Alles andere wäre mir verdächtig.
Ich muss gestehen, auch mein Leben wurde durch Ihr Buch verändert. Also ich lasse jetzt nicht das Fleisch weg und ich lasse auch nicht Pommes rot-weiß weg. Ich esse es vielleicht ein bisschen seltener, aber so Kleinigkeiten habe ich mir rausgepickt. Zum Beispiel rühre ich mir jetzt morgens immer einen Esslöffel geschroteten Leinsamen in den Joghurt. Schmeckt ganz gut, so ein bisschen nussig.
Ja.
Was ist daran so toll?
Leinsamen haben die heilsamen Omega-3-Fettsäuren und unheimlich viele Ballaststoffe. Es ist eine richtige Ballaststoffbombe bei gleichzeitig praktisch keinem sonstigen Zucker.
Und wie viele Tage werde ich länger leben, wenn ich das die nächsten 40 Jahre jeden Morgen so mache?
Wissen Sie, es geht ja auch gar nicht so sehr darum, für mich jedenfalls nicht, wie lange werde ich leben, sondern wie lange werde ich fit sein? Wie lange wird mein Leben sozusagen so sein, dass ich es genießen kann? Deshalb, dieser Genussaspekt schließt ja auch mit ein, dass ich mit 60 eben nicht abhängig bin von 8 Medikamenten und dann Diabetes leide und dann vielleicht erblinde. Es ist ja schon eine sehr ernste Erkrankung, Diabetes, die unmittelbar mit unserer Ernährung zusammenhängt und mit Übergewicht und so weiter. Und wenn ich das vermeiden kann durch ein paar Änderungen meiner Ernährung, dann mache ich das gerne.
Baskast, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und viel Spaß noch beim Frühstück oder jetzt um 12 dann schon beim Mittag zubereiten. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aussagt.
Auswendig? Ich habe nichts auswendig gelernt.
Vielleicht gibt es irgendeinen Liedtext, der Sie besonders begleitet hat oder vielleicht gibt es irgendetwas, was Sie Ihren Kindern vorlesen jeden Abend.
Wenn mein Sohn vom Kindergarten kommt, dann sagt er, das Erste sagt er einfach nur das Wort Maus-Quatsch-Geschichten in dem Ton. Und Maus-Quatsch-Geschichten, die Maus ist eine erfundene, fiktive Maus von mir, die Quatsch und Abenteuer erlebt. Und mein Sohn, Joni und die Maus sind die Helden in dieser Geschichte.
Und dann improvisieren Sie.
Ich improvisiere dann, genau. Ich mache Variationen dann, weil irgendwann geht auch mir die Fantasie aus. Aber sie entdecken Schatzinseln und sie gehen mit Piraten weg. Heute Morgen gingen sie mit Heißluftballons los und sie konnten über diesen Heißluftballon eine Schatzinsel erreichen, die man mit dem Schiff nicht erreichen konnte, weil ich sagte, um diese Insel herum schwirren lauter Haie. Und mein Sohn hakt dann meist ein und dann sagt er, nein, nein, da waren die Kliffe waren so hoch, sagt er dann. Und so geht das dann, dass er dann mitmacht, einhakt und wir uns diese Geschichten ausdenken.
Und dann machen sie die Geschichte gemeinsam.
So geht das.
Die Maus-Quatsch-Geschichten, genau. Wunderbar. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und guten Appetit.
HR1, genau meins.